Ich habe noch keinen, nein. Deswegen habe ich ihn so geguckt. Danke. Wir haben am letzten Sonntag eine Predigt gehört über Petrus. Die Jünger im Boot, Sturm auf dem See. Jesus kommt zu den Jüngern und Petrus: Herr, wenn du es bist, dann lass mich jetzt zu dir kommen. Und im Glauben und im Vertrauen auf Jesus Christus geht Petrus auf dem Wasser. Und es wurde uns noch einmal so deutlich gemacht, es war ja nicht nur ein leichtes Versprechen, sondern Petrus hat dem Wort des Herrn vertraut. Er hat nicht noch einmal sich rückversichert bei seinen anderen Jüngern: Habe ich jetzt richtig gehört? Hat Jesus mich wirklich gerufen? Kann ich mich darauf verlassen? Nein, er ist einfach auf das Wort Jesu losgegangen. Am Mittwoch haben wir in der Bibelstunde den ersten Petrusbrief zu Ende betrachtet. Soll beim nächsten Mal wieder mit dem zweiten Petrusbrief weitergehen. Und darum ist mir Petrus auch noch einmal wichtig geworden. Im Zusammenhang auch mit dem Lied, was wir eben gesungen haben: Herr, weil du jetzt für mich beim Vater flehst. Das hat Petrus einmal ganz bewusst aus dem Mund Jesu gehört. Könnt ihr euch erinnern, bei welcher Gelegenheit das war? Wo Jesus sagt: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und an anderer Stelle, als Jesus über den Weg der Jünger spricht und Petrus ihn dann fragt: Und was wird mit Johannes? Und Jesus sagt zu ihm: Was geht's dich an? Auch für Petrus war die Zukunft seinen Blick verhüllt. Das hat wegen dieses Lied hat jetzt so richtig hingeführt zu dem Text, den wir heute betrachten wollen. Aber zunächst einmal noch ein Vorspann zu dieser Aussage. Davor, ehe Jesus das dem Petrus sagt, hat Jesus mit seinen Jüngern Passa gefeiert. Das lesen wir im Lukas Kapitel 20, von Vers 14 bis Vers 20. Diesen Abschnitt will ich uns zunächst lesen. Und dann kommen wir nachher zu dem zweiten Teil der Predigt. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Meine Sehnsucht habe ich mich, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Die Einsetzungsworte hören wir dann später. Jesus sagt es seinen Jüngern, als sie das Passamahl beginnen: Ich habe Sehnsucht in meinem Herzen gehabt. Sehnsucht, dieses Mahl mit euch zu feiern. Es ging nicht einfach um die Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Die hat Jesus ja 3 Jahre erlebt. Es ging jetzt um diesen Abschluss. Denn Jesus sagt es: Ich möchte dieses Passamahl feiern, bevor ich leide. Einmal geht es darum, dass Jesus seinen Jüngern auch noch einmal den Ursprung des Passa deutlich macht. Was war der Ursprung des Passa? Die Befreiung aus der Knechtschaft der Kinder Israel aus Ägypten. Und wenn Jesus jetzt hier so sagt, ich habe Sehnsucht gehabt, dieses Mal mit euch zu feiern, dann weist er darauf hin, dass es einmal die Befreiung des Volkes gab vor der irdischen Macht und jetzt, sagt Jesus, bevor ich leide. Und das Leiden Jesu bedeutet die Befreiung des Menschen, der diese Befreiung annimmt, aus der Macht, der Gewalt des Bösen. Passa bedeutet Befreiung. Und wenn Jesus mit seinen Jüngern hier jetzt das Passa feiert, zwar im Blick auf sein Leiden, was unmittelbar bevorsteht, aber dennoch weiß er, dass am Ende dieses Weges die Befreiung steht. Und diese Befreiung hat Jesus besiegelt, in dem Wort am Kreuz, es ist vollbracht. Dieses Passafest war für Jesus Christus die Einleitung zu dem letzten Schritt seines Leidensweges. Bevor ich leide, möchte ich mit euch noch einmal in so ungezwungener Weise verbunden sein. Möchte ich mit euch Gemeinschaft haben. Tischgemeinschaft in Israel bedeutete mehr als bei uns einmal gemeinsam zu essen. Es war eine intime Gemeinschaft. Speisegemeinschaft war die Voraussetzung für eine tiefe Gemeinschaft miteinander. Und das war die Sehnsucht, die Jesus hatte. Hat Jesus sich nicht geirrt? Mit diesem Haufen zusammen Abendmahl zu feiern? Er wusste, das hat er ganz deutlich gesagt, dass der unter den Zwölfen ist, der ihn verrät, der sitzt dabei. Er wusste, dass der Petrus, der so als Hauptperson der Jüngerschar angesehen wurde, auch von den Jüngern selbst, dass der ihn wenige Stunden später verleugnen würde, den habe ich noch nie gekannt. Ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Und Jesus sagt es, ihr alle. Keiner wird eine Ausnahme bilden. Ihr alle werdet euch an mir ärgern. Hat Jesus sich geirrt, wenn er sagt, ich habe Sehnsucht mit euch, mit diesem Haufen von Verleugnern, Verrätern, Flüchtlingen, Gemeinschaft zu haben? Ich glaube nicht. Jesus hat sich nichts vorgemacht. Jesus hat nicht das gesehen, was vor Augen ist, sondern Jesus hat hineingeschaut in die Herzen und hat bis auf Judas auch das ehrliche Wollen bei den Jüngern gesehen. Und das ist die Voraussetzung, dass Jesus dieses Sehnen auch bei den Jüngern wecken möchte, diese Sehnsucht nach der Gemeinschaft miteinander und mit Jesus zu haben. Ich habe Sehnsucht gehabt, dieses Mahl mit euch zu feiern, dieses Passamahl. Ja, und dann nimmt Jesus einen Kelch, Ich habe nachgelesen, beim Passa war es üblich, dass 4 Kelche da standen. Und jeder Kelch hatte auch seine Bedeutung. Und ich habe nur nicht die Bedeutung aller 4 Kelche gefunden, bloß 2 habe ich gefunden. Einmal war es der Kelch der Segnung und das war der erste Kelch. Und der dritte Kelch war der Kelch des Dankes. Und darum ist man auch nicht so ganz sicher, ob Jesus den ersten oder dritten Kelch genommen hat, in der Auslegung, weil Paulus schreibt, es ist der Kelch des Dankes, den wir segnen. Diese Stelle kennt ihr sicher alle. Und darum geht es auch gar nicht darum, welchen Kelch Jesus genommen hat. Steht im Römerbrief, jetzt die Stelle habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Oder im 1. Korinther 10, guck mal nach, 1. Korinther 10 steht es. Und es ist wichtig, dass Jesus von diesen 4 Kelchen einen Kelch nimmt. Einen Kelch, um damit auch eine Einheit zu demonstrieren. Und wenn wir auch 2 Kelche haben, dann ist das einfach nur aus praktischen Gründen. Aber wir halten daran fest, dass wir einen Kelch durch die Reihen gehen lassen. Es ist das Symbol der Gemeinschaft. Und ihr mögt denken, wie ihr wollt. Meine ganz persönliche Einstellung ist die, wenn ich aus diesen kleinen Töpfen da trinken soll, den Eierschalen oder was es auch immer ist, empfinde ich da nichts mehr von der Gemeinschaft, die Jesus in den Kelch, in den einen Kelch hineingelegt hat. Es mögen hygienische Gründe sein oder was auch immer, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir gemeinsam den Kelch nehmen, es sei denn, dass jemand eine ansteckende Krankheit hat, der nimmt es sowieso nicht mit, aus Verantwortung vor den anderen Geschwistern, aber dürfen wir ganz gewiss sein, dass uns das nicht schaden wird, weil Jesus selbst diese Einheit gegründet hat. Und dann spricht Jesus, dass die Hand des Verräters mit ihm über den Tisch ist. Und dann sagt er zu Petrus, ich habe für dich gebeten. Warum? Was steht davor im Vers? Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Also, wir haben ja heute keine Ahnung mehr davon. Heute fährt der Mähdrescher übers Feld und der Mähdrescher ist auch gleich so eingerichtet, dass er Stroh rauswirft, Spreu rauswirft und das gereinigte Korn gleich in Säcke füllt oder in großen Bunker und dann wird es verladen. Früher, als noch von Hand gedroschen wurde, ich kenne es noch aus der Kinderzeit, wenn wir Ähren gesammelt hatten, wurde dann alles auf die Erde gelegt, mit Knüppeln darauf rumgedroschen, das Stroh weggesammelt und dann war Korn und Spreu, das lag da auf der Erde und dann wurde entweder durch ein Sieb oder auch hauptsächlich im Wind hoch die Schüssel, das Getreide runterfallen lassen und der Wind hat dann die Spreu weggeblasen. Dieses Sichten wie den Weizen heißt durcheinanderschütteln. Dieses Sieb des Weizens oder das Sieben des Weizens war mit einem Durcheinanderschütteln verbunden. Und Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, Satan, der will euch durcheinanderbringen. Er will euch auseinanderbringen. Nicht nur euch durcheinanderbringen, sondern auch euch auseinanderbringen. Wo es möglich ist, euch ganz und gar abzubringen. Satan lässt keinen Zweifel daran, was sein Ziel ist. Und Jesus hat das erkannt und seine Jünger gewarnt und ermahnt. Das kommt auf euch zu. Es ist nicht so, dass alles so fein friedlich läuft, wie ihr es gerne möchtet und wie ich es auch gerne möchte, aber Satan wird euch anfechten. Er wird euch durcheinander bringen wollen und womöglich euch abbringen wollen. Und ganz persönlich zu Petrus sagt er, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn wir den nächsten Teil des Verses lesen, dann könnten wir fragen, was ist denn nun? Jesus sagt, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich einmal bekehrst, ist das nicht widersprüchlich? Jesus spricht von dem Glauben des Petrus. Und im selben Satz, im zweiten Teil, sagt er, wenn du dich einmal bekehrst. Ohne Bekehrung kein Glauben. So sagen wir es doch. Oder umgekehrt, ohne Glauben keine Bekehrung. Oder wie auch immer, das sind Dinge, die zusammengehören. Und jetzt sagt Jesus, dein Glaube nicht aufhört. Also Jesus spricht dem Petrus den Glauben nicht ab. Und dennoch, wenn du dich einmal bekehrst nach Luther, die Elberfelder und andere Übersetzungen schreiben nicht bekehren. Sie schreiben, wenn du einmal zurückkehrst. Wenn du einmal zurückkehrst, merken wir, dass das auch etwas anderes bedeutet. Das heißt, dass Petrus schon einmal ganz fest von der Gottessohnschaft Jesu überzeugt war. Wenn du einmal zurückkehrst zu den Dingen, die du erlebt hast, ja, was hat denn Petrus erlebt? Einmal die ganze Wanderschaft mit Jesus, die Heilungen, die Jesus vollbracht hat, die Reden, die Jesus gehalten hat, hat Petrus alles erlebt. Aber es gibt zwei Dinge, die ganz entscheidend sind. Einmal nimmt Jesus den Petrus, Johannes und Jakobus mit sich auf einen Berg. Und als sie da sind, erleben sie etwas, was kein Mensch sich vorstellen kann. Vorstellen können wir es uns auch nicht. Denn es steht da geschrieben, die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte, umleuchtete sie. Und Petrus war davon so begeistert. Diese Aussage, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Hier wollen wir uns festsetzen. Das ist ein Höhepunkt. Den wollen wir festhalten. Hier hat sich Gott im Himmel zu unserem Meister Jesus Christus bekannt und gesagt, das ist mein Sohn. Davon war Petrus ergriffen, überzeugt. Und als Jesus die erste Leidensankündigung sagt, beginnt er damit, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Oh ja, so vieles, Prophet, Wundertäter, ganz besonderer Mensch von Gott gesandt. Und was sagt ihr? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ein Zeugnis, das Petrus über seine Lippen bringt. Und jetzt, der Petrus, der das erlebt hat, der so die Nähe Gottes erfahren hat, der es aus seinem Herzen heraus bekannt hat, du bist Christus. Zudem muss Jesus sagen, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Ist das möglich? Ist das möglich, dass Menschen nach solchen Ereignissen, nach solchen Erlebnissen, nach 3 Jahren Gemeinschaft mit Jesus Christus plötzlich in der Gefahr stehen, den ganzen Glauben über den Haufen zu werfen? Ich denke, Jesus hat nicht irgendwelche Phrasen da in die Welt geredet. Er wusste, was er sagt. Und wenn uns Petrus hier als Beispiel gegeben ist, dass Jesus für ihn beten will und gebetet hat, dann ist das für uns, die wir einmal Jesus das Ja-Wort gegeben haben, das Gleiche. Jesu Ansinnen, Jesu Anliegen ist es, dass dein und mein Glaube nicht aufhört. Er will, dass wir bei ihm bleiben in aller Treue. Das ist sein Wunsch, sein Wille. Und darum, er hat für mich, für uns gebeten. Er ist der, der uns bei Gott vertritt. Aber warum nun diese Aussage, wenn du dich einmal bekehrst oder wenn du einmal zurückkehrst? Ich habe es vorhin schon bei der Einleitung gesagt, Jesus wusste, mit was für einem Haufen er da am Tisch sitzt. Er wusste auch um all das, was in der nächsten Nacht geschieht. Und er kannte Petrus von Grund seines Herzens. Der es nicht für möglich gehalten hat, Jesus wirklich zu verleugnen. Und ich glaube, dass Petrus das nicht nur so leichtfertig dahingesagt hat. Ich werde ihn nie verleugnen. Haben wir das nicht bei unserer Bekehrung oder bei unserer Taufe auch bezeugt? Ich will immer mit Jesus gehen. Ich will ihm treu bleiben. Ich denke, das ist der prinzipielle Grundsatz für uns Menschen, um in die Nachfolge Jesu zu gehen. Dass wir auch dieses Ich will sagen. Und in dem Moment, wenn wir das aussprechen, so ist es jedenfalls mir ergangen, habe ich es nie für möglich gehalten, dass ich auch mal auf Irrwege kommen kann. Habe ich es nie für möglich gehalten, dass mein Glaube einmal in Gefahr gerät. Ich war so von überzeugt, das kann mir gar nicht passieren. Ich wollte es ja auch nicht, dass mir so etwas passiert. Und dennoch stehen wir Menschen immer wieder in der Gefahr, durch den Satan durcheinander gewürfelt zu werden. Und wenn Jesus dem Petrus sagt, wenn du einmal zurückkehrst, ich möchte mal bei diesem Wort bleiben, dann spricht Jesus davon, nicht von einem ganz neuen Anfang, sondern wenn du einmal zurückkehrst zu dem ganz klaren Bekenntnis, das du ausgesprochen hast. Und dass das nicht nur Worte sind, sondern dass das dein Lebensinhalt ist. Petrus, du hast es erlebt, wie sich Gott geoffenbart hat. Du hast es bezeugt. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und zu diesem Zeugnis musst du zurückkehren. Egal, was jetzt kommt. Egal, auch wenn du über dich selbst so enttäuscht bist. Das hätte ich doch von mir nie gedacht. Und plötzlich die Tatsache, es ist geschehen. Ich habe verleugnet. Ja, in solchen Momenten ist es dann ganz wichtig für uns, dass wir es uns wirklich vergegenwärtigen. Jesus hat nicht nur, ganz bestimmt auch für Petrus, das steht ja hier geschrieben, nicht nur für Petrus, sondern für alle Jünger gebeten. Und er betet für uns. Er ist unser Stellvertreter. Er will, dass wir da, wo wir es erkennen, vom Weg abgekommen zu sein, dass wir zurückkehren zum Anfang, dass wir unser Versprechen, das wir Gott einmal gegeben haben, dass uns das bewusst wird und wir sagen, ja, ich will dennoch. Denn bei Christus ist die Vergebung für all unsere Fehler, für all unser Vergehen, für all unsere Irrtümer, ja, für alles das, was uns von Jesus trennen möchte. Bei ihm ist Vergebung. Und er reicht uns, egal wie lange wir auf dem Weg sind, wenn wir vom Weg abirren, seine Hand, um uns wieder zurechtzubringen. Das ist sein großes Angebot. Ich habe für dich gebeten, für dich. Du kannst doch sagen, für mich, denn für mich steht Jesus auch als Garant da. Er hat für uns gebeten, dass unser Glaube nicht aufhöre. Und wo wir es spüren, dann lasst uns zurückkehren zu dem, was wir einmal versprochen haben. Und dann ist auch eine Aufgabe damit verbunden. Eine Aufgabe, die wir in der Nachfolge haben. Petrus hatte die besondere Aufgabe, dann weide meine Herde, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Petrus hat die besondere Aufgabe bekommen, aber jeder, der in der Verantwortung vor Christus steht, hat auch eine Aufgabe. Und darum wollen wir an ihm dranbleiben, treu bleiben und da, wo es uns einmal überkommt, auch ganz getrost zurückkehren. Amen.